So lade ich euch alle ein, eure Bibeln im Buch Nehemia aufzuschlagen, nämlich in Kapitel 8. Und wir machen heute weiter mit unserem Studium in dem Buch Nehemia, ab Vers 8 bis Vers 12. Also Nehemia 8, 8 bis 12. Nehemia 8, die Verse 9 bis 12. Das letzte Mal, als wir in das Buch Nehemia eintraten, haben wir das 8. Kapitel eröffnet. Und da habe ich erwähnt, dass es in diesem Zusammenhang nun einen Übergang gibt von dem, was in dem Buch Nehemia berichtet wird. Denn bis zu diesem Punkt hatten wir in den Begebenheiten in Nehemia eine Geschichte, die aus seinem eigenen Journal extrahiert wurde. Doch nun, da sehen wir, dass Nehemia sich plötzlich weiter in den Hintergrund verzieht. Sein Werk ist größtenteils vollendet. Die Wand wurde gebaut und das Volk wurde auch durch seinen Dienst zurückberufen an das Werk für den Herrn. Doch nun werden wir ihn auf eine andere Art und Weise sehen. Nämlich jetzt wird Nehemia als dritte Person, also in der dritten Person erwähnt. Als Statthalter. Wir werden auch sehen, dass Esra und die Leviten auch erwähnt sind. Aber was wir ganz speziell sehen in Kapitel 8, ist, dass hier eine geistliche Erneuerung erwähnt wird. Eine Erneuerung des Wortes Gottes, dass die Menschen die Lesung des Wortes Gottes gehört haben und dass sie selbst sich zusammengerufen haben, nämlich dass Esra kommen solle, um das Wort Gottes zu lesen. Ihr könnt euch noch daran erinnern, dass letztes Mal nicht nur das Wort Gottes gelesen wurde, sondern dass auch die Leviten das Wort ausgelegt haben, damit die Leute eben verstehen, um was es jetzt wirklich geht. Und hier haben wir dann die Antwort darauf. So lasst uns das heilige, unfehlbare und von Gott inspirierte Wort lesen. Nehemia Kapitel 8, Abvers 9 bis Vers 12. Hierauf sagte Nehemia, dieser war nämlich Statthalter, und der Priester Esra, der Schriftgelehrte, nebst den Leviten, die das Volk unterwiesen, folgendes zu dem ganzen Volke. Dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Seid nicht traurig und weint nicht. Das ganze Volk hatte nämlich beim Anhören der Worte des Gesetzes zu weinen begonnen. Dann fuhr er fort, geht hin, esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und lasst auch denen, für die nichts zubereitet ist, Anteile zukommen. Denn der Tag ist unserem Herrn heilig, darum seid nicht niedergeschlagen, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. So beruhigten denn die Leviten das ganze Volk, indem sie sagten, seid still, denn der Tag ist heilig und seid nicht niedergeschlagen. Da ging das ganze Volk hin, um zu essen und zu trinken und den Dürftigen Anteile zukommen zu lassen und ein großes Freudenfest zu feiern. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Das Gras verdorrt und die Blume fällt ab, doch das Wort Gottes währt ewig. So lasst uns gemeinsam beten. Vater im Himmel, wir sagen dir Dank für deine heilige Schrift. Dass, o Herr, du dieses Wort für uns eingesetzt hast, dass es wir nicht nur hören, sondern damit wir dein Wort auch verstehen sollen. Dass die Mysterien deines Wortes uns geoffenbart werden. O Herr, segne doch die Lesung und Verkündigung deines Wortes durch die Macht des Geistes, wie er darin wirkt und an unseren Herzen diese Dinge einprägt, damit unsere Herzen nochmal erquickt werden in der Unterweisung und Lehre deines Wortes. So hilf uns auch, wie wir die Antwort deines Volkes sehen auf dein Wort, dass die gemütlich sind, dass du sie überführst, dass die entmutigt sind und leiden, dass du sie tröstest, Herr. Das bringen wir alles vor in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Wie sollen wir reagieren? Ist das nicht die übergeordnete Frage in der Anbetung eines Christen? Denn wahrlich, Anbetung sollte uns etwas anhaben, sollte etwas in uns bewirken. Es soll kein leerer Formalismus sein, indem wir die Worte hören und dann die Dinge tun aber nicht davon berührt und ergriffen sind. Es sollte uns tief ergreifen. Unsere Gedanken sollten sich mit den Worten der Schrift beschäftigen und sollte in uns das Produkt der Heiligkeit hervorbringen. Ein Volk, das nicht nur allgemein bewegt ist, sondern näher zu Gott. Und heute Abend, wie wir die Passage der Schrift betrachten, so haben wir den Bericht der Reaktion des Volkes Israels, wie sie dort am Wassertor standen und hörten, wie das Wort Gottes verkündigt wird und vorgelesen. Dann gab es die Antwort nämlich, einige haben heilige Trauer gehabt und andere heilige Freude. Heilige Trauer und heilige Freude. Wie wir nun kommen an das 8. Kapitel, da kommen wir zu dem 7. Monat des Jahres. Und der 7. Monat im hebräischen Kalender ist sehr spezifisch. Denn dort geht es um viel Festlichkeiten. Denn Gottes Wort hat dem Volke Gottes eben auch die zeremoniale Verpflichtung auferlegt, dass sie dort Feste feiern sollten. Festversammlungen. Das waren dann Sabbate, an denen das Volk Gottes nicht arbeiten solle, sondern dass sie Zeit hatten, dass es ausgesondert war, um Gott anzubeten und die Vorzüge seiner Gnade in Empfang zu nehmen. Und wo sehen wir das ganz speziell in der Schrift? Ganz klar, im 3. Buch Mose auch, Levitikus. Da sollten sie zusammenkommen, um anzubeten und in einigen Umständen auch, um Opfer darzubringen und um gemeinsam ein Festmahl zu essen. Und ihr könnt euch gut vorstellen, dass diese Festversammlungen eben nicht mit der gleichen Freude und mit dem gleichen Eifer gemacht wurde wie damals, als sie im Exil waren. Es scheint aber, in diesem Bericht von Nehemia ist es das erste Mal, dass diese Festversammlung wieder gemacht wurde, nachdem sie aus dem Exil herauskam. Da gibt es dann unter anderem das Laubhüttenfest. Dort hat man dann kleine Zelte errichtet. Zu dieser Zeit erinnert sich das Volk Gottes an die Zeit, an dem sie in der Wüste waren und dort herumreisten. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr jetzt ein jüdisches Kind wart oder vielleicht auch Erwachsener, da war das eine festliche Zeit des Jahres. Alle kommen zusammen. Man nimmt jetzt nun die ganzen Äste heraus und baut jetzt Zelte. Und die würden alle ausziehen und würden Zelte bauen und würde Familienmitglieder sehen, die man lange nicht mehr gesehen hat. Es ist wie ein Campingtrip, weißt du, und dann baut man da sein Zeug auf und kann dann gemeinsam was essen. Da würden sich auch mit Sicherheit neue Leute treffen, neue Familien. Doch wenn wir nun rückwärts rechnen von diesen Festversammlungen, vom Ende her, da haben wir nämlich auch noch unter anderem den Versöhnungstag, Tag der Versöhnung. Dort geht es um Trauer. Da ist es richtig, so dieses Gefühl des Trauerns zu haben. Denn dort werden die Leiden des Volkes nochmal vor die Augen der Menschen gestellt. Da wird dann auch ein Ziegenbock vorgebracht. Und das soll dann stellvertretend eben für den Übertrag der Sünde gelten. Der Sündenbock, wie man im Deutschen auch sagt. Das wird dann die Sünde auf den Bock übertragen und dann wird dieser Bock eben in die Wüste hinaus verbannt und geschickt. Und dann haben wir unter anderem auch noch die Festversammlung der Hörner, sagen wir jetzt mal. Also Trumpets im Englischen, Trompeten, nicht richtig übersetzt, aber der Hörner würde besser passen. Das ist dann die Zeit, in dem das Volk Gottes sich zusammensammelt und dann sehr laut verkündigt. Die Zeit ist gekommen. Die Zeit der Festversammlung ist jetzt da. Und soweit. In Kapitel 8 haben wir gesehen, wie die Israeliten mit diesen Festversammlungen umgegangen sind. Und was haben sie jetzt getan? Ja, sie haben Esra hervorgeholt. Sie haben Esra berufen, dass er das Wort Gottes für sie lesen soll. Und sie haben nicht nur das getan, sie waren vorbereitet. Gebaut. Eine Kanzel, denn dann starrt er eben auf dieser Kanzel drauf, die eben sehr hoch gebaut war. Und dann hat er gelesen, von frühmorgens bis zum Nachmittag. Und dann gab es eben die Leute neben Esra dann, der dann das Wort vorlas, und sie hatten die Schriftrollen und würden ihm dann immer wieder die Schriftrollen übergeben, dass er weiterlesen könne. Und neben ihm waren dann auch Prediger, die dann an verschiedenen Orten von dem Volk Gottes waren, an verschiedenen Ecken, und sie würden dann das Wort übersetzen und auch verkündigen und erklären. Denn ihr müsst verstehen, ein großer Teil der Leute, die aus dem Exil kamen, haben die Sprache Judas nicht mehr verstanden. Sie konnten ihre Muttersprache nicht mehr sprechen. Deswegen könnte sein, dass einige Leute dann eben aus dem Hebräischen in Aramäisch etwas übersetzt haben, damit das Volk das verstehen kann. Aber die andere Sache ist, dass sie verkündigten, damit die Leute das verstehen, damit es einen Effekt auf sie hat. Und das ist, was wir in den Schriften heute Abend hier sehen. Die Leute haben das Wort gehört. Sie wurden von diesem Wort auch betroffen. Es ist ihnen nahegegangen. In Vers 9 lesen wir dann, dass Nehemia, der Statthalter, Esra und die Leviten, dass sie etwas taten. So standen sie da und verkündigten Folgendes. Zitat aus dem 9. Vers. Dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Seid nicht traurig und weint nicht. Die Schrift sagt uns nämlich, dass das ganze Volk beim Anhören der Worte des Gesetzes zu weinen begonnen haben. Es ist nicht schwer zu verstehen, was hier genau passiert. Ich denke, jeder Christ, wenn man zu dem Herrn gehört, da hat man die Überführung des Wortes Gottes schon gespürt, wie es schwer auf dem Gedanken und auf dem Herzen des Menschen lastet, dass man seine Sünden sieht, die Not eines Erretters, und dass man zu Gott sich wendet. Und so hat das Volk getrauert. Und tatsächlich, wenn wir in den Text hineinblicken, in Vers 11, dann sehen wir, dass das Volk auch so beschrieben wird, als ein trauerndes Volk. Sie sind niedergeschlagen. Und wieso haben sie das getan? Weil sie gehört haben, was das Gesetz Gottes über sie sagt. Das Gesetz Gottes hat einen großen Einfluss auf sie gehabt. Und heute Morgen in unserer Anbetungszeit, da haben wir das Gesetz Gottes gemeinsam gelesen, nicht wahr? Ja, auf unserem kleinen Zettel, den wir hatten. Und dann haben wir mich gehört und auch Nathan, was der Nutzen des Gesetzes Gottes ist für das Leben eines Christen. Und ganz kurz, ich würde sagen, alle Menschen. Und ich möchte auch noch einmal dies mitgeben, wieso die Reaktion dieser Leute so gewesen ist und wieso es so extrem war. Nämlich, weil das Wort Gottes zuerst uns unsere eigene Sünde aufzeigt und dass wir einen Erretter brauchen. Verstehst du das? Wann immer du das Wort Gottes oder die 10 Gebote liest, die Gesetze Gottes, dann zeigt es uns, was wir tun sollen, und zeigt uns aber gleichzeitig auch, dass wir das nicht erreicht haben und errungen haben. So als würde das Wort Gottes zu uns flüstern und sagen, hey, du bist ein Sünder. Damit du nochmal in die Ecke gedrängt wirst, in eine Ecke, der du nicht entfliehen kannst. Damit du deine Not spürst und deine Unfähigkeit, Gutes zu tun, dann würdest du dich selbst mit dem Gesetz Gottes vergleichen, dann würdest du sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt irgendein Gesetz gehalten habe. Manche von euch würden jetzt vielleicht einwenden, oh, Moment mal, hey Pastor, halt, ich habe noch nie jemanden umgebracht. Noch nie. Hast du jemals so viel Zorn, wenn du es nicht mit deinen Händen selbst getan hast, aber dein Herzen dachtest, oh Mann, nie mehr da ist, oder der soll einfach weg. Am besten wäre es, wenn es bei euch so ist, kann das bezeugen, dass das auch in meinem Herzen gewesen ist. Und das ist Mord im Herzen. Und zweitens, es zeigt uns die Heiligkeit Gottes, damit wir ihn fürchten und damit wir nicht sündigen. Denn wenn das ist, was Gott wohlgefällt, dann heißt es, wenn wir das tun, seinen Feinden, Denn wahrlich, wir sehen doch darin seine Heiligkeit, das Leuchten seiner Reinheit, dass er nicht ist wie wir, dass wenn wir Sünder sind, dann sind wir nämlich Menschen, die all das brechen. Aber Gott ist das Gegenteil. Und das in Perfektion. Er sagt auch, wir sollen keinen anderen Gott neben ihm haben. Denn ihm allein gebührt meine Anbetung. Wir sollen seinen Namen heiligen, nicht seinen Namen lästern. Wir sollen den Tag heiligen. Wir sollten auch kein Bildnis von Gott machen. Es zeigt uns die Heiligkeit Gottes auf, dass wir ihn fürchten, weil wir sein Gesetz brechen. Und dann kommen wir zum dritten Nutzen, nämlich, dass es uns zeigt, was das Herz Gottes ist, damit wir einen Standard des Lebens empfangen. Das heißt, dass wir das tun, was ihm wohlgefällt. Um es anders auszudrücken, es zeigt uns die Familienkultur, wie das in der Familie abläuft, in der Familie des Himmels. Das sind die Dinge, die man tut, die Dinge, die man einhält. Und als Christ heißt das, dass man nicht mehr ein Sklave der Sünde ist. Es ist wie eine Landkarte. Im Englischen gibt es ein Wort Roadmap, was im Deutschen Landkarte heißt. Das heißt wie eine Art Übersicht, was eben als nächstes kommt, Meilensteine. Eine Liste, in der man Meilensteine aufgezeichnet hat, die man nachstrebt und dann nachlebt. Und das ist der Vergleich. Jedenfalls, das Wort Gottes lehrt uns, wie wir ihm nachgehen und so leben, wie es ihm wohlgefällt. Und seht, diese drei Nutzen sind so frisch und so allgegenwärtig, wie heutzutage auch. Immer. Und so kamen diese 10 Gebote. Als all das vorgelesen wurde, dann wurden sie überführt von ihrer eigenen Sünde. Denn seht ihr, die Lesung des Wortes Gottes hieß, dass das Wort Gottes über den Menschen hinweg wie ein Echo umherschallte. Dass sie nun nackt und entblößt vor einem heiligen Gott standen mit seinem heiligen Gesetze. Dass sie durchforscht wurden in ihren Herzen durch sein Wort. Ich würde auch sagen, dass obwohl sie hörten, wie das Wort Gottes vorgelesen wurde, dass sie eigentlich zu Zeugen davon sind, dass das Wort Gottes, das Gesetz Gottes, sie eigentlich gelesen hat. Deshalb, was ist ihre Reaktion? Sie haben ihre Sünde erkannt. Sie haben die Übertretung vor einem heiligen Gott gesehen. Der Gott, der hineinstürmt, der wie ein Sturm war auf dem Berge Sinai. Der gleiche Gott, der das Rote Meer spaltete und sein Volk hindurchführte. Der Gott, der Plage über Plage hineinsandte. Gegen das Volk von Ägypten. Er, der Gott, der Abraham aus dem Lande Ur herausholte und treu war dem Abraham gegenüber, obwohl er so oft seine Untreue bewies. Der gleiche Gott, der im Garten war mit Sündern, der sie sah in ihrer Abtrünnigkeit und hat Verheißungen und Gnade über sie gebracht. Der gleiche Gott, der auch in den Staub der Erde hineinblies und diesem Menschen, dem Adam, Leben gab und es gut nannte. Das ist der Gott, gegen den sie vorgingen. Und dann haben sie getrauert und sie weinten und sie waren traurig über ihre Sünden. Das war ihre Reaktion, als sie das Wort Gottes hörten. Heute kommen so viele Leute in die Gemeinde und sie sitzen unter dem Worte. Und sie suchen nach einer therapeutischen Zustimmung. Sie wollen in einer Gemeinde sein, in der man nicht herausgefordert wird. In der man nur das hört, was man selber will. Damit, wo nur zugestimmt wird, dass das, was man tut, richtig ist. Und dass man diesen Leuten dann auch sagt, dass alles, was man tut, genau richtig so ist. Derek Thomas, darauf kommentierend, hat gesagt, wir suchen nach Frieden, obwohl wir eigentlich Krieg führen sollten in unseren Seelen. Wir wollen Vergnügen und nicht Schmerzen. Wir haben das Gefühl, dass wir das Anrecht haben, glücklich zu sein. Und Gemeinden, die etwas anderes behaupten, sie werden lächerlich abgetan und von ihnen wird dann behauptet, sie wären gesetzlich. Aber seht, das ist nicht diese Anschauung und Persönlichkeit, die diese Überführung über die Herzen dieser Menschen brachte. Und nicht nun plötzlich angefangen haben, ihre eigene Anschauung der Theologie hier zu verkündigen, sondern sie haben ihnen einfach nur dabei geholfen, den Leuten, dass sie das Wort Gottes verstehen. Dass die Übertretungen, die sie taten und das, was sie taten, nicht einfach nur irgendwie was war, einfach irgendwas, sondern dass sie das selbst getan haben. Sie haben nämlich darüber getrauert und geweint über das, was sie selbst getan haben. Und liebe Freunde, das ist eine gute und richtige Reaktion, dass man über die Sünde trauert, wenn man überführt wird. Wisst ihr noch, als Jesus dort im Obergemach war, im Evangelium von Johannes zum Beispiel, Kapitel 16, Vers 8, da heißt es, dass er den Heiligen Geist sendet. Um was zu tun? Um die Welt bezüglich der Sünde und Gerechtigkeit und dem Gericht zu überführen. Was ist also der Schlüsselvers über den Dienst des Heiligen Geistes? Nämlich, ja, ihr habt es richtig erkannt, Überführung. Dass unsere Sünden überführt werden und dass wir das kommende Gericht erkennen. Und dann geht man vielleicht ein paar Schritte zurück und sieht dann hier, oh ja, das Volk, Trauer, Sorge, Weinen. Das sollte so sein. Das sollten wir führen. Wenn wir nicht bereit sind, dass das Wort Gottes uns liest, dann sollten wir gar nicht erst anfangen, es zu hören. Aber das ist ja das Ende und auch nicht alles in diesem Text. Denn ja, man sollte trauern über seine eigene Sünde. Aber was ist hier die Lehre? Es ist, dass Überführung und Trauer, obwohl es gut ist, ist es nicht das Endziel. Es ist nicht das Endziel, sondern Buße und ein segensreiches Leben. Das ist das Ziel. Und deshalb hat Nehemia und Ezra und die Leviten das auch getan, das zu verkündigen, aber auch gesagt, dass sie aufhören sollen zu weinen. Wieso haben sie gesagt, dass sie aufhören sollen zu weinen und niedergeschlagen zu sein? Und sie weinen und trauern. Aber diese gute Reaktion, sie war völlig übersteuert. Wisst ihr, was ich meine? Das war zu viel. Es war einfach zu viel. Das ganze Volk Gottes hat geheult. So sehr, dass es das Herz der Menschen so sehr antrieb, dass sie nur noch über ihre eigene Schuldigkeit sahen und ihre Übertretungen sahen, aber nicht mehr die Freude erkannten, die wir haben sollten, die wir bekommen, in dem Wesen Gottes, dass sie nämlich gewiss sein sollten und auch dadurch gesegnet, dass es nämlich heilige Freude sein sollte, wozu sie berufen werden, nicht nur heilige Trauer. Heilige Trauer und heilige Freude im richtigen Maße und auch an seinem richtigen Platz. Denn es ist völlig außer Rand und Band geraten. Denn für sie sah es nämlich so aus, als gäbe es keine Hoffnung mehr, so sehr waren sie niedergeschlagen. Und wenn wir hier sehen, dass Nehemia, die Leviten und Ezra die Leute nämlich wieder zu einer heiligen Freude zurückberufen, da sagt Matthew Henry dazu, nämlich, dass es ihre Pflicht war, sich zu erfreuen an diesem heiligen Tage. Und selbst Trauer über die Sünde sollte uns nicht daran hindern, dass wir uns in Gott erfreuen können, sondern sollte uns leiten, dorthin. Die Trauer sollte uns dahin leiten, uns in dem Herrn zu erfreuen. Sollte uns dahin begleiten, hinleiten. Noch einmal, sich an diesem Sabbat zu erfreuen. Und selbst die Trauer über die Sünde sollte unsere Freude in Gott nicht hindern, sollte uns aber an der Hand nehmen, uns zu der Freude des Herrn zu bringen, dass wir darauf vorbereitet werden. In Vers 9, da sehen wir nämlich, dass die Männer dem Volke Gottes sagen, dass sie nicht weinen sollen, in Vers 10, dass sie nicht niedergeschlagen sollen, und Vers 11, im Deutschen wiedermals niedergeschlagen sollen. Dass sie die Festversammlung feiern sollen, dass sie das Essen, sich an dem Essen freuen sollen und auch süße Getränke trinken sollen. Dass sie sich erfreuen sollen in diesen gesegneten Dingen, die Gott seinem Volke schenkt. Denn nach allem, es war ein Sabbat, ein heiliger Tag. Und eine Sache, die ein Christ verstehen soll, ist, dass Heiligkeit nicht gegen die Freude geht, sondern dass Heiligkeit und Freude miteinander einhergehen. Dass sie sich nicht gegenseitig ausspielen. In Vers 10 heißt es dann auch, dass sie den Leuten geben sollen, die nichts haben. Ist das nicht schön? Dass ihr von dem Essen nehmen sollt, dass sie von diesem Essen nahmen und es den anderen Leuten weitergaben, teilten. Dass sie sich gemeinsam erfreuen. Denn die Freude im Herrn ist unsere Stärke. Seht ihr? Wieso sollten sie essen und eine Festversammlung haben und anderen Leuten etwas geben? Weil die Freude des Herrn die Stärke des Volkes Gottes ist. Seht ihr, es ist eine Sache, zu trauern über die Sünde. Aber eine andere Sache, dann in dieser Trauer zu verharren. Wenn man unter dem Gewicht der Überführung der Sünde sitzt und dann gibt es nur noch Überführung, 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 dann sollte man erkennen, hey, es gibt Gnade, 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 Gnade. Dass es ein Gott ist, der nicht nur der Gerechtigkeit, sondern auch der liebenden Gnade der Sünden vergibt. Sind da depressierte Christen unter uns, Christen, die viel zu kämpfen haben über das Gewicht ihrer eigenen Sünde, über die Überführung, über ihr eigenes Missverhalten, über eigene Fehlschläge, dass man sich tiefe Gräben baut, dass nach ihrem eigenen Gefühl sie glauben, sie haben es verdient, da drin zu sein. Es ist nicht genug, dass man bleibt in einer heiligen Trauer über die Sünde, sondern die heilige Freude vor Augen hat, die wir haben in unserem Gott. Denn was für Dinge hat das Volk Gottes denn an diesem Tag der Festversammlung wohl gesungen? Als sie gemeinsam mit ihren Familien zusammenkamen und dieses Essen gemeinsam aßen und Gott gemeinsam anbeteten, da haben sie den 103. Psalm gesungen. Der Herr ist barmherzig und gnädig. Langsam zum Ärger und überfließend in Liebe. Er geht nicht mit uns um, wie unsere Sünden es eigentlich verdienten. So weit der Osten ist vom Westen, so weit hat er unsere Sünden von uns entfernt. Noch ein Text der Schrift, der vor dem Volk Gottes damals vor Augen war. Ezekiel 63, Vers 6, ich denke, das ist das, was er genannt hat. Also ich werde das Herz aus Stein von euch nehmen und ihnen ein Herz aus Fleisch geben, damit mein Geist in ihnen wohnt. Was ist eine richtige Reaktion über das Lesen und Verkündigen des Wortes Gottes? Ja, dass man traurig ist über seine eigene Sünde, aber auch eine heilige Freude, die man nur hat, wenn man das Herz Gottes erkennt, wie er Sünder durch seine Gnade freispricht. und dass er die Sünden von seinem Volk entfernt, soweit der Osten vom Westen ist, dass man sich erfreut an Gott und vor ihn tritt mit Lobgesang. Denn weil man weiß, dass Gott ein Gott ist, der erlöst. Lasset unsere Antwort auch beides sein, im richtigen Verhältnis, zur richtigen Zeit und all das unter dem Lobpreis Gottes. So lasst uns gemeinsam beten. Vater im Himmel, wir danken dir für die Schrift und die Zeugnisse deiner erlösenden Gnade. Vater im Himmel, überführe du die, die in Gemütlichkeit verharren. Und schenke du Trost die, die niedergeschlagen sind. Hilf uns zu wissen, was es bedeutet, uns unter deinen Thron zu begeben, also vor deinen Thron zu beugen. Hilf uns auch zu erkennen, wie dein Zorn vollkommen ausgegossen wurde über deinen heiligen Sohn und dass wir durch ihn als Kinder vor dir angenommen werden. O Herr, segne uns, ziehe uns zu dir selbst, gib uns Freude, die unerschütterlich ist. Das bitten wir alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.